Ethik 22.
Aha.
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 Vertrauen ist der Klebstoff der Gesellschaft, habe ich gelesen. Oder Generationensolidarität braucht soziales Vertrauen. Und jeden Tag vertrauen wir fremden Menschen und manchmal entstehen so ganz besondere Geschichten. Und schließlich, Kolumne fest verliebt, kann man Männern vertrauen? Herzlich begrüße ich Sie zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch in der Reihe Vertrauen und unsere Zukunft zwischen Menschen und Gesellschaft. Haben wir heute als Gast Anastas Odermatt, der ist Religionssoziologe an der Universität Luzern. Ich bin der Thomas Wallima von Ethik 22 und begrüße Sie herzlich. Anastas, wie bist du eigentlich persönlich mit Fragen von Vertrauen konfrontiert?
Ja, vielen Dank, Thomas. Auch meinerseits schön, dass ich da dabei bin und danke für die Einladung. Wie bin ich mit Vertrauen konfrontiert? Ich glaube, wie viele von uns alltäglich, wenn ich einkaufen gehe, zum Beispiel, und an der Mikrokasse meine Artikel scanne, dann werde ich nicht gross kontrolliert und erfahre Vertrauenswürdigkeit in dem Augenblick von einer Firma, mehr oder weniger zumindest. Oder wenn ich beim Bahnhof oder sonst irgendwo unterwegs bin, zum Beispiel mit meinem Kind, und meine Kind muss ich geschwind irgendwo zu meinem Laden reingehen, um etwas zu machen, stehen lassen, dann habe ich Vertrauen darauf, dass da nichts passiert.
Und ich sage jetzt mal, wo steckt das Vertrauen drin inne? Oder wie bringe ich die Vertrauen zum Ausdruck?
So ganz allgemein meinst du, oder?
Ja.
Also mit sozialem Vertrauen ist grundsätzlich mal bei uns in der Forschung so ein Grundvertrauen in Menschen allgemein gemeint. Und damit verbunden auch eine Überzeugung, also es ist so eine Überzeugung, weil ich vertraue ja den anderen einfach mal so, das ist also sehr eine starke Überzeugung, die man da hat. Und mit dieser Überzeugung verbunden ist auch so eine Erwartungshaltung, dass Menschen allgemein vertrauenswürdig sind. Also dass man nichts Böses will, sozusagen. Mhm. Zumindest Böses will man nicht. Und das ist soziales Vertrauen. Und das steckt, ich sage es mal gerade, soziales Vertrauen ist sehr stark einseitig von der Person ausgedacht. Es ist sehr stark bei der einzelnen Person festgemacht. Im Gegensatz zum Beispiel, man muss da unterscheiden, soziales Vertrauen kann man abgrenzen zu Nahvertrauen, also zu Vertrauen in irgendwie Personen von meinem näheren Umfeld, also Familie oder Leute, die ich kenne, wo ich eine direkte Beziehung habe. Das ist ein anderes Vertrauen als soziales Vertrauen. Dort ist so, ich vertraue meinem Kollegen, also A vertraut B. Man kann auch differenzieren zwischen sozialem Vertrauen und also identitätsbasiertem Vertrauen. Also ich vertraue auch wiederum einer Person XY, weil sie irgendwie aus dem gleichen Wohnort kommt wie ich. Oder weil ich weiss, aha, die ist auch zum Beispiel Katholik oder reformiert oder so soziale Marken, die dann dort das Vertrauen auslösen. Mhm. Das Vertrauen erleben wir auf Reisen. Wenn wir im Ausland sind und dann trifft man irgendwo einen Schweizer, dann kommt man sofort ins Gespräch und hat so zumindest gefühlt das Vertrauensverhältnis. Obwohl, also vielleicht da, wahrscheinlich da gar nichts ist, aber einfach weil man weiss, aha, das ist auch ein Schweizer und der redet die gleiche Sprache, hat man einfach automatisch ein Vertrauensverhältnis, das ist das identitätsbasierte Vertrauen. Und dann gibt es noch das berühmte politische oder Institutionenvertrauen, also Vertrauen im Bundesrat oder Vertrauen in politische Institutionen etc. Und auch dort ist es wieder, ich vertraue Institution XY. Also das ist das Nahvertrauen, das identitätsbasierte Vertrauen und das politische Vertrauen ist immer A vertraut B. Und soziales Vertrauen ist etwas anderes, weil dort ist einfach A vertraut. Ich vertraue. Und darum, das ist viel mehr eine Einstellung, die da oben ist.
Aber verstehe ich das richtig? Es geht irgendwo darum, Vertrauen heisst, ich gehe davon aus, der andere will mir nicht böse.
Genau, also im weitesten Sinn, der andere, und zwar Menschen allgemein, ist beim sozialen Vertrauen die Idee, also wirklich das Allgemeine, die sind einfach mal, die sind vertrauenswürdig. Und vertrauenswürdig heisst ja, ich kann zumindest darauf gehen, dass sie nicht absichtlich mir böse werden.
Und was,
das ein bisschen erklären.
Ja, genau. Und was sind jetzt die Gründe dafür? Oder man sagt dann manchmal auch Ermöglichungsfaktoren, dass das geht?
Ja, soziales Vertrauen, wenn man in die Vertrauensforschung hineinschaut, dann ist soziales Vertrauen entsteht einerseits stark durch Sozialisierung, also Eltern oder das nähere Umfeld, wo soziales Vertrauen vorlebt. Beziehungsweise das fängt schon bei der Persönlichkeitsentwicklung ganz früher, also Basic Trust beim Erikson oder der Luhmann hat auch zu diesen Sachen geschaffen, also die frühe Kindheit, die da ganz wichtig ist, sodass also die Zuversicht, die dann mit zum sozialen Vertrauen sich weiterentwickelt.
Kannst du für das ein Beispiel geben oder gibt es etwas, wo dir das in den Sinn kommt?
Ja, wenn du in einem Umfeld aufwachst, wo voller Misstrauen ist, sei das aus familiären Gründen oder aus gesellschaftlichen Gründen, dann überträgt sich das Misstrauen auf ein Kind. Weil zum Beispiel Eltern, wo dann die Kinder nicht machen lassen oder wo sie gar nicht trauen, abzugeben, das wird ja weitergegeben. Also, ja, das ist Sozialisierung. Die Werte werden weitergegeben. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch autoritäre Wertvorstellungen, wo wir wissen, dass die eher negativ auf soziales Vertrauen wirken. Also so die Idee, dass irgendwie zum Beispiel in einer Familie oder auch sonst im Umfeld, wenn es da starre Hierarchien gibt und Erziehung erfolgt über die Hierarchie, also autoritäre Erziehung, die wirkt tendenziell negativ auf soziales Vertrauen, weil was man ja lernt dann ist, ich habe zu folgen, einfach weil ich zu folgen habe. Und nicht, weil ich irgendwie ein Vertrauensverhältnis habe oder eine Vertrauensbasis, also eine Beziehung mit dieser Person auf Augenhöhe. Also das sind so bei der Sozialisierung ganz wichtige Punkte.
Ja.
Und was auch noch eine wichtige Rolle spielt, dann durchwegs auch generell, ist so, zum Vertrauen muss man auch Ressourcen haben. Also es ist, ich sage jetzt mal, einfacher im Gegenüber allgemein zu vertrauen, wenn man zum Beispiel finanziell, wenn es einem finanziell nicht ganz schlecht geht, weil falls das den ich jetzt ausnutzen würde, dann macht mir das nichts aus. Oder irgendwie, wenn ich jemandem Geld auslehne, jemandem Fremdem, und ich bekomme das nicht zurück, über jemand, der in Armut lebt, würde das nicht machen. Jemand anders würde das machen. Also es hat durchaus auch mit Ressourcen zu tun. Armut, aber auch Ungleichheitserfahrung. Also wenn ich das Gefühl habe, allen anderen, denen geht es besser und mir geht es nicht so gut, obwohl ich das Gefühl habe, mir müsste es besser gehen zum Beispiel. Das sind alles so Sachen, die negativ auf soziales Vertrauen wirken.
Ja. Also das heisst, Vertrauen heisst gerade nicht folgen und man muss irgendwie wie eine Art, du hast gesagt, Ressourcen haben. Also es muss einem eigentlich relativ gut gehen, dass man das machen kann.
Zumindest, wenn es einem gut geht, dann kann man ihr vertrauen. Das heisst überhaupt nicht, dass Leute, die arm sind oder Gesellschaften, die nicht viele Ressourcen haben, dass dort überhaupt kein soziales Vertrauen rum ist. Was wir aber im internationalen Vergleich sehr wohl sehen, ist, dass tatsächlich das eine Rolle spielt. Also irgendwie Bruttoinlandprodukte und solche Geschichten. Da sieht man, das hängt mit dem sozialen Vertrauen in einer Gesellschaft zusammen. Die Schweiz ist eines der Länder an der obersten auf der Rangliste vom sozialen Vertrauen. Und das soziale Vertrauen ist in der Schweiz seit den letzten 20, 30 Jahren stetig gestiegen. Also das ist jetzt vor Corona, was jetzt da passiert ist, das ist noch in der Forschung, sage ich eigentlich. Aber da sieht man schon, soziales Vertrauen, Gesellschaften mit vielen Ressourcen, die haben ein höheres soziales Vertrauen und die können eher so eine Vertrauenskultur entwickeln.
Jetzt, mir geht es ja häufig so, dass ich den Eindruck habe, Leute, die wenig haben, sind zum Beispiel viel eher offener oder gern eher, wenn manchmal Leute, die einen Haufen haben. Ist das ein falscher Eindruck oder hat das gar nicht mit Vertrauen zu tun?
Das hat nicht. Ja. Ich glaube, direkt mit Vertrauen hat das nicht unbedingt zu tun. Sondern mehr, also Leute, die wo nicht viel haben und gleichwohl gern gehen, also die Erfahrung mache ich auch. Das hat vielleicht eher damit zu tun, dass sie sich auf Augenhöhe wollen sehen. Und so aber je nachdem auch soziales Vertrauen ausdrücken. Also, das ist ja wenn jemand, der nicht viel hat, etwas schenkt, dann ist das ja je nachdem markant mehr als das, wenn jemand anderes, der viel hat, einem anderen das würde schenken. Also vielleicht schenkt man dort eine Art Vertrauen oder versucht das so zu signalisieren. So könnte ich es jetzt ad hoc irgendwie in Verbindung
Ja.
bringen. Aber, schon schwierig, ja.
Also ich merke, dass das soziale Vertrauen, das ist eigentlich eine grosse Vorschussleistung von diesen Menschen in einer Gesellschaft. Und du hast gesagt, das hat etwas mit Erziehung zu tun, das hat etwas mit den Ressourcen zu tun, die man hat. Gibt es denn auch noch gesellschaftliche Rahmenbedingungen, wo da förderlich sind?
Also das eine, was ich jetzt auch aus der Forschung weiss, ist, dass zum Beispiel vielleicht, ja doch, im weitesten Sinne schon auch gesellschaftlich, also zum Beispiel Not- und Leiderfahrungen oder Kriegserfahrungen, die hemmen soziales Vertrauen markant. Weil, also ich sag mal, in Konfliktsituationen, dort wird soziales Vertrauen völlig zerstört, weil das Gegenüber will ja einem tatsächlich Böses. Und in dem Augenblick ist die Idee, dass ich Menschen allgemein vertrauen kann und dass die allgemein vertrauenswürdig sind, zerstört. Also die Einstellung, die macht in dem Augenblick mir völlig keinen Sinn. Und wenn man das am eigenen Leib erfährt, dann haut das voll durch. Also zum Beispiel habe ich jetzt in der Forschung, die ich gemacht habe, haben wir auch bei Personen, die migriert sind, nach den Fluchtgründen gefragt. Und also Leute, die aus Kriegs Gebiet kommen und wegen dem Krieg geflohen sind, dort ist es ganz klar tieferes soziales Vertrauen als bei Menschen, die zum Beispiel aus familiären Gründen geflüchtet sind. Und das kann man sehr gut erklären, genau mit dem, ja, also wenn man weiß, was soziales Vertrauen ist, dann ist in dieser Situation ist das Vertrauen zerstört, was völlig plausibel ist, also was völlig Sinn macht.
Jetzt bei
Oder
uns ist es.
vielleicht bei uns auch, in unseren. Also wenn es jetzt nicht Krieg ist, auch eine Scheidung oder eine Trennung von einem Partner oder von einer Partnerin, die zerstört soziales Vertrauen, weil da geht ja etwas zu Bruch. Also das sind wirklich so dramatische Erlebnisse, die dann ganz klar negativ wirken können.
Also das heißt, immer dann, wenn etwas in Brüche geht, dann leidet auch das soziale Vertrauen darunter.
Genau, also wenn etwas in Bruch geht oder wenn zum Beispiel auch ist durchaus auch etwas in Bruch oder hat etwas mit dem Bruch zu tun, wenn ich plötzlich irgendwie mich gegenüber einem anderen irgendwie wichtiger fühle oder wenn ich den anderen abwerte. Also das ist ja eigentlich in Kriegssituationen, das ist die absolute Abwertung vom Gegenüber. Aber auch sonst Abwertungen wirken dann negativ. Also das geht auch so, dass ich sage mal, die klassische Menschenwürde, wenn die jetzt Bruch geht, wenn ich die am Gegenüber nicht mehr anderen kenne, dann geht das auch zu
Ja.
Bruch. Also dort hat es auch ganz klar negative Wirkungen auf soziales Vertrauen.
Ja, weil mir geht es eben durch den Kopf, weißt du, weil du gesagt hast, Krisen, oder? Also ich erinnere mich an Hochwassersituationen, oder? Wo ich den Eindruck hatte, dass die Leute eigentlich eher mehr vertraut haben aneinander in unserem Kontext, aber dass es nicht so sehr auseinandergeht ist. Das heisst, es muss also, Krisen muss verbunden sein mit einer, ich sage jetzt mal, ja, mit einer Herabwürdigung von Menschen.
Ja, und also die Krise, es ist eine menschliche Krise, oder? Also ein Unwetter oder sonst eine Naturkatastrophe. Dort kann ich sehr wohl dann mehr soziales Vertrauen in mein Umfeld haben, weil mir geholfen wird zum Beispiel von wildfremden Leuten, die mir helfen.
Ja.
Das steigert dann eher, je nachdem, oder bestätigt zumindest, soziales Vertrauen. Andersrum ist es, wenn man irgendwie eine völlige Leiche klar wird in einer Katastrophe, dann ist das vielleicht nicht gerade direkt so krisenhaft wie Krieg, aber ja, tut wahrscheinlich schon ein bisschen einnagen,
Ja.
wenn man dann keine Hilfe erfahren hat. Aber es ist wirklich auf der zwischenmenschlichen Ebene. Also
Ja.
Soziale, das ist das Zentrale. Also darum, auch gesagt, mit Covid-19, da ist ja eine grosse Diskussion, was hat das jetzt für einen Einfluss auf die Gesellschaft etc. Und die Forschungen kommen jetzt laufend raus, da ist man voll dran. Was das mit dem sozialen Vertrauen gemacht hat, ja, da ist man wirklich dran. Also das gibt, man kann sowohl für als auch dagegen argumentieren, weil man hat irgendwie eine grosse, man hat ja, schlussendlich eine Katastrophe im weitesten Sinn, eine globale, oder zumindest eine globale Krise zusammen überstanden. Und das kann durchaus auch positiv bei vielen Leuten wirken. Also im Sinne von, wir haben es zusammen geschafft und es hat ja funktioniert. Also das muss überhaupt nicht per se negativ sein. Aber eben dort stecken wir noch zumindest drin, was da passiert ist.
So rein aus deiner Wahrnehmung, in welche Richtung tendierst du?
Jetzt bezüglich der Frage, was da passiert ist.
Ja, wie weit dass die Krisen, eben wie Covid, aber auch der Ukraine-Krieg, ich sage jetzt mal auch Finanzsituationen, also UBS, CS-Geschichte, das sind ja alles so Krisenfaktoren, wie weit dass die, wie die auf das soziale Vertrauen wirken.
Ja, das ist eine Frage, die ich mir regelmäßig stelle, weil wir da auch drin stecken oder unsere Überlegungen machen in der Forschung. Meine persönliche Vermutung ist, dass es auf der einen Seite bei vielen Leuten, zumindest in einem ersten Augenblick, durchaus negativ kann wirken, weil die Unsicherheit steigt ja markant. Mhm. Unsicherheit bedeutet zumindest im ersten Augenblick das Gefühl zu haben, dass man weniger Ressourcen hat. Oder zumindest sind die Ressourcen, die man hat, nicht so sicher. Und da hätte ich jetzt gesagt, weil man einfach weiss, eben Ressourcen sind wichtig für soziales Vertrauen, könnte das eher negativ wirken. Langfristig bin ich mir wirklich nicht sicher, ob es negativ wirkt, weil da kommt es wirklich darauf an, was passiert konkret im Umfeld von einer Person. Mhm. Also in der Ukraine wirkt das ganz anders als bei uns in der Schweiz zum Beispiel. Ja. Also wenn wir dann die Erfahrung in der Schweiz filmen, wir machen rund um die Schweiz kann passieren, was will, und uns geht es ja immer noch gut, dann könnte das durchaus auch eher steigen, weil das ist, unsere Ressourcen sind ja so sicher. Ja. Das würde jeder wieder dafür sprechen, dass soziales Vertrauen nicht geschädigt wird.
Jetzt ist ja so, dass nicht alle Menschen mit den gleichen, ich sage jetzt mal, mit den gleichen Voraussetzungen in das soziale Vertrauen hineinkommen. Wie kann man das aufbauen? Und vielleicht, wie kann man es vor allem gerade aufbauen in einer Krisensituation?
Also ganz wichtig ist da, wenn man schaut, wie ein soziales Vertrauen entsteht, ist sicher mal Konflikt vermeiden und Krise vermeiden, also sicher nicht so, sondern ich glaube, da geht es vielmehr dann um gegenseitigen Kontakt, sehr stark auf Augenhöhe. Also was wir in der Forschung sehen, ist, einer von den wenigen Mechanismen, der wirklich auch positiv zum sozialen Vertrauen potenziell beitragen kann, ist so die Kontakthypothese.
Das musst du jetzt ein bisschen erklären.
Ja. Die Idee ist, also ich habe in meiner Forschung, bei mir ist es vor allem um Religion gegangen, aber auch um sozialpsychologische Mechanismen. Und dort habe ich geschaut, wie entsteht soziales Vertrauen. Und eine grosse Idee ist eben, dass in der Sozialkapitalforschung bei uns eine grosse Idee ist, dass soziales Vertrauen sehr stark in freiwilligem Engagement entsteht. Warum in freiwilligem Engagement? Weil die Leute machen das freiwillig und sie lernen dann dort im Engagement andere Leute kennen. Zusammen machen sie etwas, kooperieren miteinander, machen positive Erfahrungen. Also einen positiven Kontakt mit anderen Leuten und so erlernen sie, aha, Menschen sind allgemein vertrauenswürdig, da kann man miteinander etwas machen. Und ich habe das vertieft untersucht und in der Literatur gibt es ja ganz viele Mechanismen, warum das so soll funktionieren. Und das Problem ist ein bisschen, dass ganz viele Mechanismen, wenn man sie sozialpsychologisch anschaut, eben doch nicht so funktionieren. Also irgendwie nur, weil das Gegenüber, wo ich sowieso schon kenne oder wenn ich jetzt ein bisschen näher kenne durch das Engagement, da dass die Beziehung funktioniert, heisst das so lange nicht, dass ich dann plötzlich allen Menschen vertrauen muss. Und der einzige Mechanismus, der wirklich so ein bisschen durchschlägt, der positiv wirkt, ist eben die Kontakthypothese. Das ist so eine ältere Hypothese aus der Sozialpsychologie, die besagt, dass in der normalen sozialen Standardsituation, wenn ich jemandem anderen begegne, oder wenn ich als oder wenn sich zwei Gruppen begegnen, dann passiert dort eher mal Stereotypisierung und Abwertung. Also Stereotypisierung, weil ich muss ja den anderen können einschätzen in dieser Situation. Mhm. Ich will den anderen einfach mal einschätzen und darum berufe ich mich auf mein Bauchgefühl oder auf das, was ich schon kenne. Das sind meistens Stereotypen. Also es findet dann Stereotypisierung statt und dann da gibt es meistens ein Vorurteil etc. Das ist so die ganze Vorurteilsgeschichte. Dann gibt es ganz bestimmte Situationen, und das ist aber die Kontakthypothese, wo aber die Vorurteile nicht aufgebaut, sondern abgebaut werden.
Hast du eine konkrete Geschichte, die das könnte illustrieren?
Also die Bedingungen für den Kontakt sind recht stark. Also es muss wirklich auf Augenhöhe passieren. Also wir müssen das gleiche Ziel vor Augen haben, wir dürfen uns nicht abwerten. Auch irgendwie die Institutionen rundherum sollten nicht irgendwie da Machtstrukturen vorgeben. Also ein Beispiel, wenn man will, also ein konkretes Beispiel zum Beispiel, so Integrationsprogramm, Flüchtling, irgendwie die Idee, dass man irgendwie große Integrationsleistung macht, indem dass man irgendwie geflüchtete Menschen mit einheimischen Menschen oder von der Gemeinde die Menschen einfach mal zusammenbringt und dann sollen die zusammen irgendwie etwas machen. Das kann nur funktionieren, wenn beide Seiten das wirklich wollen, also freiwillig, bewusst das wollen und wenn sie sich eben wirklich auf Augenhöhe begegnen. Dann kann dort ein Mehrwert entstehen. Also das ist recht, ich finde recht eine starke Voraussetzung. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man irgendwie das Gegenüber ja abwertet oder irgendwie Mitleid hat mit der anderen Person und all die Sachen. Also,
was würdest du sagen, wenn du das Beispiel nimmst, gerade jetzt eben, ich glaube, das ist ja etwas, was wir viel immer wieder sehen, eben Kontakt mit Menschen, die zu uns kommen, weil sie auf der Flucht sind oder weil sie daheim nicht mehr leben können, also als Flüchtling, Asylbewerber, wie auch immer. Wie müssen wir das ausgestalten? Oder andersrum gefragt, gibt es Sachen, wo man muss aufpassen muss, dass man es nicht macht, also dass man diesen Fehler nicht macht im Umgang bei solchen Projekten?
Ja, man darf niemanden in die Situation hineinzwingen. Ich glaube, das ist bei vielen, gerade auch bei den Geflüchteten. Also vielleicht wollen die das ja gar nicht. Also vielleicht haben die einfach schlichtweg nur mit sich selber zu tun, weil sie gerade geflüchtet sind.
Also du meinst, die wollen unter Umständen gar nicht unbedingt ihre Essens, also ja, ihr Lieblingsessen bei uns präsentieren?
Ja, zum Beispiel. Also ich meine, also es muss einfach freiwillig passieren, oder? Das ist ganz wichtig. Und ich bin mir nicht sicher, ob das immer wirklich voll freiwillig passiert oder ob sie sich irgendwie verpflichtet fühlen, das zu machen. Also sobald so ein bisschen Zwang dazu kommt, dann kann das schnell mal problematisch werden. Und das andere ist auch, es muss natürlich auch von den Leuten, also von den Leuten von der Gemeinde oder von den Einheimischen sozusagen gewünscht sein. Also wenn man das nicht will, dann macht man das gescheit und nicht, weil dann spüren ja die Leute je nachdem auch das Misstrauen. Ja. Also dann, je nachdem, bewirkt es genau das Gegenteilige. Also da muss man schon aufpassen.
Also das ist ja ziemlich, wie du gesagt hast, eine recht grosse, also eine recht starke Voraussetzung. Bist du zuversichtlich, dass das klappt? Also dass wir soziales Vertrauen weiterbauen können?
In der Schweiz hätte ich jetzt gesagt, grundsätzlich ja, auch sonst. In der Schweiz hätte ich jetzt tatsächlich gesagt, ja, ich meine, wir haben ein riesiges Polster an soziales Vertrauen. Und es ist eine starke Kultur von sozialem Vertrauen rum. Aber ich hätte schon gesagt, wir müssen aufpassen. Mhm. Weil, also einerseits, so das Thema Armut ist in der Schweiz, das wird ein bisschen, habe ich noch immer das Gefühl, unter den Tisch gekehrt. Also, und was passiert dort? Auch Sachen wie Ungleichheit oder Scheidungen, Trennungen, so zwischenmenschliche Sachen. Also da geht es ja nicht allen gut. Ja. Also da müssen wir schon zueinander schauen, hätte ich jetzt gesagt.
Du hast gesagt, Armut. Du hast es ganz am Anfang auch im Zusammenhang mit Ressourcen schon erwähnt. Kannst du das noch ein bisschen ausdeuten, wie so eine Armut oder auch, dass man nicht über Armut redet, ein Risiko ist für die Bildung von sozialem Kapital oder sozialem Vertrauen?
Also das ist jetzt ein kleiner Faktor, wo ich gesehen habe, aha, Armut wirkt negativ auf soziales Vertrauen. Ja, warum? Weil Personen, die in Armut leben, also die haben ja einerseits allein schon aufgrund von ihrer Ressourcensituation, sind das nicht die Leute, die rausgehen und einfach mal so mit einem grossen Vorschuss neue Beziehungen eingehen oder neue Beziehungserfahrungen machen. Weil das kostet ja immer auch. Also Armut heisst auch, ich habe Probleme mit einer neuen Bekanntschaft etwas zu trinken gehen oder essen gehen, weil ich sofort da gekämpft bin. Weil das kostet ja etc. Also, es ist das eine ist wirklich die Ressourcen, die man selber hat, die vielleicht einem ein bisschen hemmen. Und das andere ist wirklich auch die, also eben zum neuen Kontakt knüpfen, also Kontakthypothese, muss man Ressourcen haben. Und die hat man nicht. Und dann wird man je nachdem sogar noch irgendwie von anderen Leuten schräg angeschaut, im schlimmsten Fall, also Misstrauen entgegengebracht. Und das führt dann erst recht zu, okay, wem kann ich jetzt vertrauen und wem nicht. Also da passiert, hätte ich jetzt gesagt, schon einiges.
Ja, das ist nachvollziehbar. Das andere Kriterium, das du gesagt hast, was ja auch schwierig macht und wo man durchaus in unserem Land ein bisschen aufpassen darauf, das ist die Ungleichheit. Bezieht sich die jetzt stärker zwischen Schweizerinnen und Schweizer oder betrifft die eher Menschen von verschiedener Herkunft und Schweizerinnen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich glaube, Ungleichheit mehr als Ungleichheitserfahrungen. Das ist das, was negativ wirkt. Ich glaube, in der Schweiz haben wir tatsächlich, auch im internationalen Vergleich, finde ich, relativ gute Sozialwerke. Man kann da diskutieren, dafür oder wieder oder was auch immer und davon halten, was man will. Aber sag mal, zum Beispiel AHV ist eine grosse Umverteilungsgeschichte. Und die führt schon dazu, dass viele Leute eben nicht so Ungleichheitserfahrungen haben, wie man es vielleicht sonst erwarten würde. Also es geht wirklich um die persönliche Erfahrung von Ungleichheit. Wir nennen das auch relative Deprivation. Also man hat das Gefühl, ich bekomme nicht das über, was andere haben oder was mir eigentlich für zustehen. Und das ist ein ungutes Gefühl. Und darum ist Ungleichheit kann problematisch sein, weil es die Gefühle auslöst.
Also sobald ich das Gefühl habe, ich bin benachteiligt oder ich komme etwas nicht über, was ich eigentlich sollte haben, dann ist das negativ für soziales Vertrauen. Ja.
Exakt. Also wie so allgemein gewisse Ungleichheit in der Gesellschaft, finanzielle, ökonomische Natur etc., das an sich, das hätte ich jetzt gesagt, muss noch nicht per se schädlich sein. Aber wenn dann eben Leute das zu spüren bekommen und das Gefühl haben, dann wird es schwierig. Also das, ja. Da muss man auch aufpassen mit ihren, ich sag mal, mit gesellschaftlichen Versprechungen. Also die Versprechung zum Beispiel, jeder kann sich ein Haus leisten. Die ist lang irgendwie gesellschaftlich, ist das so eine Selbstverständlichkeit gewesen. Und der, der will, der kann das. Ich höre jetzt gerade in meinem persönlichen Umfeld von vielen, die sind mit dieser Versprechung aufgewachsen, im weitesten Sinn. Wenn ich eine gute Lehre habe und gut arbeite, dann kann ich mir das irgendwann leisten. Das Versprechen wird zum Beispiel immer weniger eingelöst. Das gesellschaftliche Versprechen. Und das nackt dann an den Leuten. Also das ist auch eine Ungleichheitserfahrung, die man biografisch macht.
Also das heisst, weißt du, wenn wir ja vor eidgenössischen Wahlen stehen, wo in der Regel immer eine grosse Versprechungssaison ist, ist es durchaus spannend zu hören, was versprochen wird, wo letztendlich unter dem Strich soziales Vertrauen eher gefährdet als fördert?
Ja, auf alle Fälle. Also einerseits, leere Versprechungen sind nie gut. Also egal von welcher Seite, oder? Das ist unabhängig davon. Ich glaube mir, es hat sehr stark damit zu tun, was haben wir für ein wichtige oder zentrale Narrativ haben wir bei uns und geben die auch eben den Kindern zum Beispiel weiter. Also so die Idee von, wenn dich richtig anstrengst, dann kannst du alles erreichen. Und
Das halte ich für eher problematisch, weil es nicht stimmt.
Ja, das hätte ich jetzt gesagt, das ist problematisch, weil also was wir sehen, ist, das ist so die soziale Mobilität, die ist zwar noch immer gut in der Schweiz, aber wir haben halt schon teilweise recht extreme Differenzen. Also ich komme jetzt aus dem Kanton Zug und ja, die Mietpreise sind bei uns ein Problem. Und die sind getrieben durch extreme ökonomische Reichtum. Und das führt zu Problemen, dass viele können sich das halt nicht mehr leisten können. Und ihre Eltern haben sich das noch leisten und jetzt können sie sich das plötzlich nicht mehr leisten. Und dann ist das Versprechen, wenn du dich richtig einsetzt und voll Gas gibst, dann wird das in dem Augenblick nicht eingelöst. Und ja, das ist darum, ja, für die Leute ist das ein Problem.
Also die Diskussion über Mietzinsen und Möglichkeiten, ob ich einmal eine Wohnung oder ein Haus kaufen kann, also sind Ausdruck von der Situation von sozialem Vertrauen und haben auch direkt wieder eine Auswirkung darauf, ob ich das weiterbilde oder ob ich immer weniger habe.
Ja, langfristig, also nicht die Mietpreise an sich, sondern das Versprechen ist das Problem. Also ja. Das ist das gesellschaftliche Versprechen, das ich vorhin gesagt habe. Das ist auch das gesellschaftliche Versprechen zum Beispiel an Flüchtlinge, mit irgendwie, wenn ihr da hinkommt, dann geht es euch per se gut und ihr seid willkommen. Wenn das nicht eingelöst wird, dann wird dort auch etwas zu Bruch gehen. Das ist das Problem. Ich glaube, wenn man den Leuten das nicht würde versprechen, dann sind wir, also man muss ehrlich sein, oder? Und wenn man ehrlich ist, dann ist man schon auf Augenhöhe wieder miteinander. Ehrlichkeit bedeutet, man ist einem gegenüber auf Augenhöhe ehrlich. Man schenkt reinen Wein.
Ja. Jetzt, wenn ich jetzt ganz praktisch etwas beitragen zur Stärkung von sozialem Vertrauen in meinem Kanton, was soll ich da machen?
Da kann ich dir ein Zitat aus meinem Buch vorlesen. Am Schluss von meinem Buch, Seite 250. Dort habe ich geschrieben, ich das jetzt auf Schweizerdeutsch paraphrasiere. Und zwar besteht der gesellschaftliche Anspruch, darin soziales Vertrauen zu fördern. Also das müssen wir ja nicht immer sagen, dass man das will. Man kann ja auch sagen, das will man nicht und man will Polarisierung haben. Aber angenommen will das soziales Vertrauen fördern, dann müsste man Bildung fördern, Armut entgegenwirken, also die Ungleichheitserfahrungen müsste man vermeiden und zu verhindern wären auch Strukturen und Institutionen, wo so autoritäre Werteinstellungen tradiert werden, weil die einfach negativ auf soziales Vertrauen wirken und schlussendlich müsste man traumatische Erfahrungen wie Noterfahrungen, Leid oder Krieg möglichst verhindern. Also das ist das, was man aus der Empirie heraus kann sagen, wo mögliche Stellschrauben wären.
Jetzt, wenn ich
das kann sich jeder selber überlegen, welche Partei das er will. Ja, ja. Völlig praktisch gemünzt.
Also das heisst, du hast gesagt, also Bildung ist ja eins von den Themen gewesen, die du erwähnt hast. Auf welchen Akzent soll ich dort schauen? Weil Gegenbildung ist ja wahrscheinlich niemand. Aber was sind Akzente, die jetzt in dieser Bildungsfrage denn wichtig sind?
Ja, bei allen Faktoren muss immer, ich sage jetzt mal, man muss sich fragen, wo holt man am meisten raus? Und am meisten holt man, zum Beispiel jetzt beim Thema Bildung, holt man bei den Unbildeten raus. Also sicher nicht noch irgendwie, also jetzt schneide ich mir ins eigene Fleisch, aber die Universitäten oder so die Master-, Bachelor-, Bildung etc. Wenn die ein bisschen besser wird, dann holst du nicht gleich viel raus, wie wenn du würdest zum Beispiel irgendwie bei unbildeten Leuten also lebenslanges Lehren investieren würdest. Also ich hätte jetzt gesagt, man muss dort investieren, bei Leuten, die unbildet sind, das heisst keine Ahnung, Volkshochschulen oder irgendwie so Maturität, zweite Bildungsgang, so all diese Geschichten, dort holt man mehr raus als, ich sage jetzt mal, im klassischen Bildungssystem, das relativ gut ist, finde ich, in der Schweiz. Notabene, so grundsätzlich. Ja. Und auch bei der, also darum auch bei der bei der Armut, also wo musst du anpacken, bei denen, die arm sind. Also du musst dort hingehen, wo es am schlimmsten ist, sage ich jetzt eigentlich, so normativ gesprochen. Dort holst du am meisten raus.
Würdest du aus deiner Forschung sagen, wo die sind? Kannst du etwas sagen, wo die sind, die von der Armut am stärksten betroffen sind?
Nein, aus meiner Forschung kann ich das nicht sagen.
Ja.
Ja, nein, also ich meine, ich bin quantitativer Forscher, das heisst, ich schaue Umfragen an und mache dort mit statistischen Modellen Berechnungen und versuche dann das mit der Theorie im Einklang zu bringen und das, was ich gesehen in den Daten, zu erklären. Man kann natürlich jetzt in die Armutsforschung gehen und schauen, wer ist in der Schweiz arm. Also, und da kann man zu der Caritas gehen und dann wissen die das wahrscheinlich am besten. Also,
ja.
Ja, genau.
Also das heisst, es gibt eine Überschneidung. Ich sage jetzt, dem, was man macht, hat durchaus etwas damit zu tun, wie ich auch politisch bin, damit ich soziales Vertrauen kann fördern kann. Also es ist nicht nur etwas, was ich zwischen mir und der Nachbarschaft mache, sondern durchaus auch als, ich sage jetzt mal, Bürgerin und Bürger in einem demokratischen Staat.
Ja, hätte ich jetzt schon gesagt. Also wenn man eigentlich daran denken, dass soziales Vertrauen eben so eine Grundeinstellung ist, dass man das Gegenüber nicht böse will, also dass es vertrauenswürdig ist, dann geht es schon sehr stark um eine Kultur von Augenhöhe, von, ich sage jetzt auch, von Gleichheit im weitesten Sinn. Also nicht absolute Gleichheit, so wie man sich vielleicht manchmal denkt, sondern mehr so, ich akzeptiere mein Gegenüber einfach mal als gleicher Mensch. Und dort kann man schon auch, das ist politisch.
Ja, ja. Jetzt ist ja so, gerade da schließt sich nachher eine kritische Frage an, im Sinn von, viele haben ja den Eindruck, ja, da können wir nichts machen. Die machen, was sie wollen, oder wir können nichts machen. Was würdest du da darauf aber sagen, vor dem Hintergrund von sozialem Vertrauen?
Ja, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht stark ins politische Vertrauen hineingehen. Also was ich aus der politischen Kulturforschung weiss, ist, dass, oder was wir dort wissen, ist eben, dass die fehlende politische Wirkung, das ist das, was du angesprochen hast, so Political Efficacy, die hat sehr starken negativen Einfluss auf das politische Vertrauen, also Institutionenvertrauen, dass eben dass irgendwie Demokratie nicht funktioniert und solche Sachen.
Mhm.
Wie das wiederum mit sozialem Vertrauen zusammenhängt, da ist man auch noch dran in der Forschung. Also da ist sehr viel im Fluss. Und da schaut man, es ist eher so, dass soziales Vertrauen vorgelagert ist. Also ich hätte jetzt gesagt, eher so, dass Leute, die ein höheres soziales Vertrauen haben, das ist etwas recht Stabiles über das Leben hinweg, grundsätzlich, eben wenn sie zerstört wird durch irgendwelche dramatischen Erfahrungen, dann hat das eher einen positiven Einfluss auf mein politisches Institutionenvertrauen oder bin ich generell mit Demokratie umgegangen oder was ich davon halte.
Ja.
Das ist eher in die Richtung, hätte ich das jetzt gesehen. Ja. Aber ich meine, Demokratie, ich sage mal schon, also ich meine, Demokratie geht sehr stark, Grundpfeiler von Demokratie sind ja durchaus auch, jeder hat das Recht mitzubestimmen oder jeder in der politischen Gemeinschaft, und da kann man darüber diskutieren, wer da dazugehört und wer nicht, also große Diskussion in der Schweiz, oder?
Ja.
Aber die dabei sind, die haben die gleichen Rechte, oder? Und jeder darf sich dann da einbringen, also aktives und passives Stimmrecht. Und nur schon diese Grundgedanken sind natürlich vielleicht nicht nur für alle gut auszuhalten, weil, also wenn jemand eingebürgert ist, dann hat er die gleichen Rechte wie du und ich. Egal, ob er sie wahrnimmt oder nicht, aber er hat die gleichen Rechte und das ist eine sehr starke Idee von Gleichheit, von rechtlicher Gleichheit in dem Augenblick. Und die muss man hochhalten. Also, und das fördert natürlich wiederum das soziale Vertrauen, weil da drückt sich eben die Augenhöhe aus.
Eben, ich höre, da gibt es eine relativ enge Beziehung zwischen den verschiedenen Vertrauensformen. Also gerade jetzt institutionelles, politisches Vertrauen und das soziale Vertrauen. Wenn wir so langsam gegen Schluss kommen, was würdest du sagen, warum ist Vertrauen überhaupt wichtig für uns Menschen?
Vertrauen ist für uns grundsätzlich wichtig, weil ich einfach meine Ziele, wo jeder von uns hat, kann die mit sozialem Vertrauen besser umsetzen, weil es einfach einfacher geht. Wenn ich einem anderen vertraue, dass er mir hilft, und er hilft mir dann meistens tatsächlich, dann habe ich das, ja, dann habe ich Hilfe erfahren und habe meine Ziele besser erreichen können, als wenn ich würde nicht vertrauen und alles will selber wursteln. Wo wahrscheinlich schwieriger ist, als wenn man zusammen arbeiten würde.
Also das heisst, es ist, Vertrauen ist eine Art ein Schmiermittel?
Ja, also der Putnam, einer der grossen Sozialkapitaltheoretiker, hat Sozialkapital und soziales Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil vom Sozialkapital, hat es als WD-40 bezeichnet, also als Schmiermittel schlechthin. Es ist ein Schmiermittel, auf alle Fälle. Und das hat ja sehr viele positive Auswirkungen auf alle von uns.
Auf alle von uns, das ist doch schön. Jetzt schau, wenn wir so gegen Schluss kommen, was ist es, was wir unbedingt im Kopf behalten, wenn es um Vertrauen, um soziales Vertrauen geht? Was gibst du uns mit auf den Weg?
Ja, soziales Vertrauen ist sehr stark auch ein Vorleben. Und du hast das im Verlauf des Gesprächs heute mal gebracht mit, ja, wie geht man auf jemanden zu, also die Vorschussleistung. Und ich würde schon sagen, man soll sich immer wieder daran erinnern, wenn man irgendwo hingeht oder wenn man jemanden trifft, dass man die Vorschussleistung einfach mal geben sollte. Oder zumindest versuchen, die möglichst zu geben. Und dadurch schenkt man soziales Vertrauen auch am Gegenüber. Und das ist das, an was man sich kann erinnern kann.
Danke vielmals, Anastas Odermatt, für deine Gedanken.
Vielleicht noch ein Abschluss. Ja. Spannend. Das ist eines der ersten Interviews, wo ich als Religionssoziologe fast nichts zu der Religion gesagt habe. Aber das ist völlig in Ordnung.
Das wird ein anderes Thema sein. Vielleicht nehmen wir dann die Religion bei einem anderen Gespräch wieder mal im Fokus. Ja. Aber ich nehme mit, dass es sich lohnt, auf andere zuzugehen und mir gleichzeitig bewusst zu sein, dass Augenhöhe durchaus eine Herausforderung ist, gerade wenn man vielleicht auch, wie du und ich, privilegiert durch unsere Gesellschaft oder in unserer Gesellschaft daheim sind und da vielleicht auch unserer Rolle gut bewusst sind, was das heisst. Ja, ich danke allen, die daheim oder unterwegs jetzt zugelassen haben. Danke dir noch einmal, Anastas Odermatt, als Religionssoziologe zum Thema soziales Vertrauen. Wir treffen uns wieder am nächsten Mittwoch, am 13. September, dann wieder vom 6:30 bis am 7. Es fährt eine neue Reihe an mit dem Titel «Altersfreundliche Welt». Unser Thema wird sein, wo stoßt eigentlich Betreuungsarbeit im Alltag an Grenzen? Und unser Gast ist Katrin Hausherr. Sie ist Pflegefachfrau und hat bei einer privaten Spitex gearbeitet. Dann möchte ich es nicht unterlassen, auch auf unser Magazin von Ethik 22 hinzuweisen. Das hat nämlich den Schwerpunkt Vertrauen. Wenn Sie an dem Interesse haben, können Sie uns schreiben und wir schicken das Ihnen. Und was ganz wichtig ist für uns, ist, am 30. September findet eine Tagung statt, wo Ethik 22 mit anderen organisiert, in Rotkreuz zum Thema, wie gestalten wir als Gesellschaft, dass Menschen würdig alt und älter werden können. Sie sind herzlich eingeladen. Sie finden das auf www.ethik22.ch/wichtig. Es werden alle einbezogen sein an dieser Tagung zum Mitreden. Und es ist etwas, was nicht nur für die Älteren ist, sondern gerade für uns Mittelalterliche, die ja die Gesellschaft gestaltet, ganz besonders. In dem Sinn, herzlichen Dank. Wie immer, Sie können uns im Chat oder per E-Mail Ideen schicken, wo wir weiter diskutieren können. Und der Sokrates gibt uns auch heute den letzten Satz auf den Weg. Wir haben schön diskutiert, wir haben nicht alle Antworten gefunden, wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Herzlichen Dank, auf Wiederhören miteinander.
Ethik 22.
Aha!